Herzlich willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Seelhofer. Hören Sie heute den zweiten Teil unserer Veranstaltung zum Thema Berichterstattung über Minderheiten in den Medien. Unsere heutige Sendung widmet sich dem Buch Die Verwechslung des freien Journalisten Dietmar Krug. Der deutsche Schriftsteller lebt seit 1988 in Wien und schreibt als Essayist unter anderem für die Zeit.
Herr Krug, in Ihrem neuen Buch Die Verwechslung geht es um den Fernsehmoderator Frank Thewes, der für die schwulenfeindlichste Äußerung des Jahres einen Preis in Anführungsstrichen, den giftigen Kaktus, gewinnt. Sie haben einmal in einem Interview gesagt, dass die autobiografischen Schilderungen in Ihrem Vorgängerroman, den Rissspuren, quasi eine Fundgrube aufgetan hätten, die dann direkt zur Entstehung von Die Verwechslung geführt haben. Wie ist es dazu gekommen?
Ich habe 2015 einen Roman veröffentlicht, der heißt Die Rissspuren. Und das ist eine Kindheitsgeschichte, die in der rheinischen Provinz in Deutschland spielt und die über weite Strecken durchaus autobiografisch gespeist ist. Ich habe in diesem Roman eine Kindheitsszene in einer Schule beschrieben, eine Sache, die ich tatsächlich als Kind beobachtet habe. In der Schule, das ist so ein katholisches Internat gewesen, ein Pater einen Jungen, einen Schüler brutal schlägt, ins Gesicht schlägt, was völlig überraschend, aus wegen einer Nichtigkeit. Und ich habe das beobachtet, das hat mich als Kind sehr beeindruckt und das habe ich dann geschildert. Als ich den Roman fertig hatte, bin ich sozusagen im Zuge eines Lektorats nochmal über den Roman drüber gegangen und es sind einige Figuren aufgetaucht, die reale Vorbilder haben und die ich da einfach zeitshalber beim Schreiben bei meinem Namen genannt habe, die ich dann allerdings alle ausgetauscht habe. Mir ging es nicht darum, irgendwelche Abrechnungen. Nur an dieser einen Stelle bin ich dann hängen geblieben bei der Wiederlektüre des Buches und habe mir wirklich so mit einem zornigen Impuls gedacht und du stehst mit deinem Namen dafür ein und ich habe ihn stehen gelassen, den Namen dieses Paters. Als das Buch schon erschienen war, habe ich dann irgendwann mal in einem Mailverkehr mit Leuten irgendwie über das Buch irgendwie mich dann gefragt, habe ich den Namen des Paters erst richtig geschrieben? Und habe dann da erst nachgeschaut, ja, wie der eigentlich geschrieben wird und komme drauf und recherchiere und finde dann an der Seite des Ordens, wo dieser Pater drauf ist und ich merke, ich sehe das Bild vor mir, klicke ihn an und sage, das war er nicht. Er war es nicht, ja, ich habe ihn verwechselt. Ich habe dieser Figur, in die ich dann in meiner Erinnerung war und die diesen Jungen geschlagen hat, habe ich ihm einen falschen Namen gegeben. Ich habe mich furchtbar erschreckt im ersten Moment und dachte, um Gottes Willen, am Ende verklagt mich noch die Kirche oder was, wegen Verleumdung, ist aber nie was gekommen. Aber ich bin dieser Verwechslung nachgegangen. Wie ist das passiert? Wie konnte das passieren? Und ich habe dann dieser Figur, dem eigentlichen Namensträger, Pater Speltern hieß er, den eigentlichen Namensträger, den gab es tatsächlich, war aber eine ganz andere Figur. Und dem habe ich dann hinterher recherchiert. Der hat eine gewisse Rolle in meiner Schulzeit gespielt, war eine sehr fragwürdige Figur, waren furchtbare Missbrauchsskandale verstrickt, ist später sogar im Pfarrhaus ermordet worden. Und die Geschichte irgendwie ist Stück für Stück aufgekommen. Ich habe da recherchiert und da hat plötzlich eine Geschichte sich aufgetan und ich habe gewusst, das muss ich niederschreiben. Ich habe dafür einen Roman, der schon halb fertig war, auf Eis gelegt und habe sofort diese Geschichte angefangen zu schreiben und habe diese Verwechslung und das, was da passiert ist und diesen Rahmen um diese Verwechslung als Kern und als eine Erzählsäule in meinem Roman verwendet. Die andere Erzählsäule ist die, dass der Protagonist ein Talkshow-Master ist, der sich eben in etwas verstrickt, aber das wird wahrscheinlich noch Thema werden, nehme ich an.
Sie haben ja dann diese Verwechslung, die Ihnen in den Rissspuren passiert ist, auch dem Frank Thewes auch in den Mund gelegt quasi. Mhm. Wie ist es Ihnen dabei eigentlich gegangen dann? Wie hat sich das angefühlt?
Da war ich wahrscheinlich froh, dass ich sie los war und sie sagte, das ist er. Und ich hab ihm diese Geschichte geborgt und ich habe dann wohl gemerkt, weil das eben eine autobiografische Sache war und weil diese Verwechslung etwas auch mit meiner eigenen Schulzeit und Kindheitsgeschichte zu tun hatte, dass diese Figur, die ich da geschaffen habe, sehr emotional aufgeladen war. Ja, ich habe es richtig gespürt schon beim Schreiben, das ist eine Figur, die steht immer unter Spannung, die ist unter Strom, die ist jederzeit irgendwie bereit, dass irgendwas rausplatzt, irgendwie so der immer vor laufender Kamera plötzlich sich beherrschen muss, weil ihn irgendwelche Emotionen peitschen. Also diese sehr emotional getränkte Verwechslung, die der Auslöser des Romans war, hat sich in dieser Figur total wiedergespiegelt, immer wieder, und hat sicher auch einfach ihr psychische Konstitution und die Färbung gegeben.
Das war der Song Private Eyes. Nun zurück zu unserem Gespräch mit Dietmar Krug. Er liest eine Szene aus seinem Roman Die Verwechslung.
Teves Handy vibrierte. Er hatte es auf lautlos gestellt und hätte es unter normalen Umständen ignoriert. Nun aber war er beinahe erleichtert über die Unterbrechung. Kurz ein Wort voraus, dieser Frank Teves ist eben ein Talkshow-Master, der sehr eng mit einem Programmleiter zusammenarbeitet. Die haben ein Talkshow-Format, wöchentliches, wo es um kontroverse Themen geht. Und der Beginn jetzt der Szene ist der, wo sein Programmleiter ihn anruft und ihn auf etwas aufmerksam macht. Nun aber war er beinahe erleichtert über die Unterbrechung. Obwohl das Display ihm anzeigte, dass Castorp sein Programmleiter anrief, meldete er sich förmlich mit seinem Nachnamen, wie in den Zeiten, als jeder Anrufer sich nur mit einem anonymen Klingeln ankündigen konnte. Glückwunsch zum giftigen Kaktus, sagte Castorp. Zum was? Du kennst den giftigen Kaktus nicht? Mit CK und SS. Wovon redest du? Okay, CK und SS sind ein Scherz. Der giftige Kaktus ist der Preis der Pink Panthers. Wer sind die Pink Panthers? Das ist eine ziemlich umtriebige Homo-Community, die vergeben jährlich einen Preis für die krasseste schwulenfeindliche Äußerung. Und womit habe ich mir das verdient? Schau es dir an, ich habe dir den Link zur Begründung der Jury gemailt. Castorp beendete wie immer das Gespräch, ohne sich zu verabschieden. Teves öffnete sein Mailprogramm wieder und klickte auf den Link, den Castorp ihm geschickt hatte. Eine Seite mit zartrosa Hintergrund ging auf, in ihrem Zentrum ein Foto von Teves, an der Stelle seiner Nase wuchs ihm ein giftgrüner, stachliger Kaktus aus dem Gesicht. Er hatte die Form eines irrigierten Phallus. Unter der Überschrift »Schwule machen Mädchen krank« stand: »Der diesjährige giftige Kaktus geht an ein wandelndes Klischee eines Hetero-Rüden, Frank Teves. In seiner Fernsehsendung Teves Talk hat er die Verantwortlichen für das Elend aller magersüchtigen Mädchen ausgemacht, die Schwulen. Was folgt als nächstes? Schuld am Klimawandel wegen hohen Latexverbrauchs? Hier sein Schwulen-Bashing.« Teves klickte auf das Wort »Bashing«, das giftgrün eingefärbt war. Ein neues Fenster öffnete sich, ein Ausschnitt aus einer Talkshow vom letzten Monat. Das Erste, was er sah, war sein Gesicht in Großaufnahme. Und obwohl er inzwischen seit Jahren gewohnt war, sich selbst auf einem Bildschirm zu sehen, befiel ihn wieder dieses befremdende Unbehagen bei dem Anblick, der so ungewöhnliche Blick in einen Spiegel, bei dem man selbst Herr seiner Mienen und Blickrichtungen ist. Die Pink Panthers hatten für den Beginn der Sequenz eine Einstellung gewählt, die auch die Regie gerne einfing. Er saß da, hörte seinem Gegenüber aufmerksam zu, doch in seinem Blick lag etwas skeptisch-spöttisches, das verriet, dass er das Gesagte in Gedanken bereits nach einer Möglichkeit abklopfte, dem Ganzen eine überraschende Wendung zu geben. Sein Gast war diesmal eine junge Journalistin, die soeben ein Buch über magersüchtige Mädchen veröffentlicht hatte. Das Gespräch war eine Weile in den üblichen Mustern aus Betroffenheit und Analyse dahingedümpelt, dann war die Rede auf die vielen mageren Models gekommen, die eine fatale Vorbildwirkung hätten. Er hatte die Journalistin gefragt, wie sie es sich erkläre, dass diese Models alle so aussehen, als müssten sie augenblicklich künstlich ernährt werden. Und sie erzählte etwas von Kontrollzwängen und dem Wandel des Schönheitsideals. Dann hatte er eine Pause gemacht, die bei ihm stets einem spontanen Themenwechsel vorausging. Er hatte den Kopf für einen Moment leicht schräg gelegt und gesagt: »Ich habe eine kleine Umfrage unter meinen männlichen Freunden und Bekannten gemacht. Mit dem Ergebnis: Bei kaum jemanden lösen diese halbverhungerten Mädchen erotische Regungen oder Wohlgefallen aus. Alle mögen Frauen mit der berühmt geschwungenen S-Kurve, mit mehr oder weniger ausgeprägten Rundungen, weibliche Weichheit eben. Ich kenne persönlich nur zwei Männer, die magere Frauen mögen. Der eine ist bi, der andere asexuell.« Ein Lachen aus dem Zuschauerraum war zu hören. Die Kamera zoomte auf das Gesicht der Journalistin. Ein leichtes Zucken umspielte ihren Mundwinkel, während sie kurz ins Publikum schaute. »Nun, ich glaube nicht«, sagte sie, »dass das alles nur eine Frage männlicher Erotik ist.« »Nicht?« Er lehnte sich zurück. »Aber wem sollen diese mageren Frauen denn dann gefallen?« »In der Modebranche herrscht halt eine ganz eigene Ästhetik«, sagte sie und spitzte die Lippen. Da war er wieder, der spöttische Ausdruck in seinem Gesicht, schwanken zwischen Schalk und Arroganz. Die Bildregie hat ihn als Close-up eingefangen. Dann sagte er: »Hängt dieser Magerwahn womöglich einfach damit zusammen, dass alle berühmten Couturiers, all die Jobs, Lagerfelds, Gautiers, Gallianos, Dolces und Gabanas, dass die sämtlich schwul sind?« Die Kamera schwenkte zur Journalistin. Nahaufnahme, wieder das Zucken um den Mundwinkel, stärker diesmal und erneut der fahrige Seitenblick ins Publikum, das völlig ruhig war. Ihre Stimme klang leicht brüchig, als sie antwortete: »Tut mir leid, den Zusammenhang sehe ich nicht.« Er beugte sich vor. »Alles, was nach Frau aussieht, wird weggehungert. Und zwar so radikal wie möglich. Lauter schmale Hüften und flache Brüste. und Oberschenkel, zwischen denen man einen Tennisball hindurchwerfen könnte. Ich verstehe nicht, was das mit Homosexualität zu tun haben soll, sagte sie. Naja, vielleicht sollen die Models ja gar keine Frauen verkörpern. Sie sehen doch aus wie die stilisierten Leiber von dünnen, langgliedrigen Knaben. Und wer steht auf zarte, hochgewachsene Jünglinge mit femininen Gesichtern? Die letzte Einstellung war das Bild der Journalistin, wie sie mit zusammengekniffenen Lippen weit ins Polster des roten Sofas zurückwich. Dann stoppte der Filmausschnitt und das Foto von Teves Gesicht mit der giftgrünen Kaktusnase tauchte wieder auf. Teves saß eine Weile da und betrachtete das Bild. Dann rief er Castorp an, er meldete sich nach dem ersten Läuten und sagte, wie die Nase des Mannes, so sein Johannes. Was sagst du dazu? Viel Feind, viel Ehr, ohne Preis kein Scheiß, gratuliere. Und wie reagieren wir darauf? Na wie wohl, sagte Castorp, wir holen uns den Panther in die Höhle des Löwen. Du glaubst, einer von denen kommt in meine Show? Ich kenne den Vorsitzenden, glaub mir, er wird kommen. Ich weiß nicht, wir riskieren Beifall von falscher Seite. Seit wann kratzt dich das denn? Davis klappte das Notebook zu, das immer noch sein Gesicht mit der Kaktusnase zeigte. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Warum sollten wir auf den Schwulen rumhacken? Es ist noch nicht lange her, da sind die im Knast gelandet, wenn man sie beim Händchenhalten erwischt hat. Du wirst auf niemandem rumhacken. Du reitest nur ein wenig auf der heiligen Kuh rum, die unsere Tugendwächter vors rosa Gehege gezerrt haben. Solche Ritte sind doch deine Spezialität. Und sie bringen Quote. Ja.
Sie hörten den Song Snowflakes der Band White Apple Tree aus dem Film Kokova mit Till Schweiger.
Das ist ja so, dass der Frank Teves sich dann im weiteren Verlauf dazu entschließt, diesen Preisgewinn nicht auf sich sitzen zu lassen und sich immer weiter dann darin verstrickt. Was können Sie denn sagen, wie es weitergeht, ohne da zu viel zu verraten?
Also er lädt tatsächlich den Vorsitzenden dieser homosexuellen Community ein in seine Show. Er kommt auch. Pink Panthers, die sie dann nennen. Und es kommt da in dieser Show zu einem Schlagabtausch. Ein Schlagabtausch, der sich um das Thema Homo-Ehe herumrankt. Und es kommt auch dazu, dass der homosexuellen Aktivistin Teves Schwulenfeindlichkeit unterstellt und immer wieder die Verwendung von schwulen Klischees. Und der Teves ist aber ein sehr streitbarer und nicht auf den Kopf gefallener Genosse, der sich dieser Diskussion stellt und ihr nicht ausweicht. Und da kommt es wirklich in der Sendung zu einer Zuspitzung, die ich jetzt aber nicht weiter verraten möchte.
Es wirkt sich dann ja auch aufs Privatleben vom Teves aus, oder?
Ja, das ist, er ist ja von dem, wie er in seinem Kultursender angesiedelt ist, überhaupt eigentlich ein liberaler Mensch und jenseits einer Schwulenfeindlichkeit angesiedelt und so. Aber er ist auch ein sehr hartnäckiger und sehr sturer Mensch, irgendwie der einem Konflikt nicht ausweicht und verrennt sich dann auch in gewisse Dinge. Seine Frau ist eine Psychologin, die ihn immer wieder warnt und ihm sagt, du weißt du überhaupt, was du tust? Was, weißt du überhaupt, was dich da treibt und was dich da reitet? Und so kommt es wirklich zu einer Zuspitzung und zu einer immer, immer stärker aufgeladenen Sache. Und gleichzeitig wird das ganze Ding sehr medienwirksam. Ja, diese Kontroversen und diese Streits sind natürlich eine Sache, die Quote bringt und die die Leute gern sehen. Zumal sein Sendeformat eins ist, das darauf angelegt ist, dass es immer zu solchen Zuspitzungen am Ende kommt. Kommen halt allerdings auch ein paar Diskussionen zusammen über dieses Thema, die glaube ich, so ansonsten so im Fernsehen selten geführt werden.
Eine Frage noch, an welcher Stelle kommt da die Verwechslung, die Titelgebende, ins Spiel?
Die Verwechslung ist, wie gesagt, eine autobiografische und die habe ich meiner Figur sozusagen geborgt. Und zugleich ist die Verwechslung, glaube ich, auch irgendwie in einem weiteren, in übertragenen Sinne zu verstehen, dass da tatsächlich vielleicht Teves selbst gewisse Dinge anfängt zu verwechseln und nicht mehr wirklich ganz spürt, was ihn da reitet, irgendwie oft, was da oft vor laufender Kamera ausbricht. Es ist aber auch die Frage, ob nicht das Publikum auch hin und wieder Dinge verwechselt oder auch seine Gäste Dinge verwechseln und dass man am Ende irgendwie nicht mehr so ganz weiß. Ein Freund, der das Buch gelesen hat, der Selbstschriftsteller, hat mir gesagt, dass das unangenehm und brutal an deinem Buch ist, dass du das einfach total offen lässt und die Frage, wie du eigentlich zu dem stehst, nicht wirklich rauskommt. Und, ja, und ich finde, dass das eine Haltung ist, die vielleicht zu einer Verwechslung ganz gut passt.
Was könnte das Publikum da zum Beispiel eben verwechseln?
Nur kurz zu der, vielleicht ergänzend zu der Szene, die ich da ausgewählt habe mit den schwulen Modemachern. Ich habe das Material verwendet, ich habe mal einen Artikel in der Neuen Zürcher gelesen über das Thema. Da ging es um eine deutsche Modemacherin, die diese These aufgestellt hat. Die hat gesagt, sie will eine ganz andere Mode machen, die wegkommen will von diesen ganzen mageren Modelwahn. Sie möchte eben für weiblichere und weichere Formen Mode machen. Und die hat das dann gesagt in dem Interview. Sie glaubt, dass das ein schwules ästhetisches Ideal ist. Ja? Weil eben tatsächlich in der Modebranche der Anteil von homosexuellen Modemachern sehr hoch ist. Das hat sie gesagt. Und der Autor des Artikels in der Neuen Zürcher kommentiert das schön, bringt sogar das Material, das tatsächlich aus Studien, dass da ist der Anteil der Homosexuellen tatsächlich hoch. Und dann ist aber die Konsequenz des Autors, dass er zum Schluss sagt, die deutsche Modemacherin hat sich mit dieser These total ins Out geschrieben. Das war so sein Fazit. Das hat mich fasziniert, denn da ging es nicht um die Frage, ob die These plausibel ist, ob sie falsch ist oder ob sie richtig ist, sondern es geht nur um die Frage, ob die These in ist oder out ist. Und das, finde ich, ist ein spannendes Phänomen, dass ich finde, dass viele, viele Diskussionen, die heute über Partnerschaft, über Sexualität geführt werden, nach Mustern und Schemen geführt werden, wo man einfach, sobald man irgendwo einer Stelle einen Namen zu etwas gibt, irgendwie sofort in einer Kiste ist und dann nicht mehr rauskommt und dann nicht mehr auf die Argumente geschaut wird, ob das richtig plausibel oder wahr ist, sondern schwulenfeindlich, patsch aus. Und das ist etwas, gegen die sich diese Figur Teves wehrt, berichte ich so ein ganzes Buch lang in zwei, drei Talkshows, und der nicht locker lässt und der eine Energie hat durch seine biografischen Hintergründe, das wirklich mal bis zum bitteren Ende durchzuziehen. Das hat mich fasziniert, das einfach mal auf die Schiene zu bringen.
Das war Freak Radio für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Udo Seelhofer. Die ganze Veranstaltung können Sie demnächst auf unserem YouTube-Kanal nachhören. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.